Stell dir vor, du stehst unten in der Produktionshalle. Es ist mitten in der Nachtschicht. Du hörst den gewohnten Maschinenlärm. Der Gabelstapler piept im Hintergrund. Material wird von A nach B gefahren.
Ja, die ganz normale Kulisse halt.
Genau. Und wenn man sich so eine Fabrik vorstellt, denkt man ja unweigerlich an dieses eine Element, das irgendwie alles zusammenhält, nämlich Papier.
Oh ja, Berge von Papier.
Richtig. Klebezettel an der Maschine, Laufkarten, völlig ölverschmierte Wartungsprotokolle oder diese handgeschriebenen Schichtpläne, auf denen schon, naja, dreimal Namen durchgestrichen wurden.
Ein absoluter Klassiker.
Aber wenn ihr heute durch das Werk der Kelmarplast GmbH in Sprockhövel geht, also diese Zettelwirtschaft, die ist einfach weg.
Komplett verschwunden, ja?
Stattdessen läuft da im Hintergrund dieses unsichtbare digitale Zentralnervensystem. Ein System, das wirklich jeden Mitarbeiter, jede Maschine und auch jede Entscheidung in Echtzeit verbindet.
Und genau das wollen wir uns heute in unserer tiefen Analyse mal genauer ansehen.
Exakt. Wir schauen uns an, wie dieses sogenannte LARA-System eigentlich funktioniert. Wie es euch steuert und vor allem, wie ihr es steuert.
Denn um dieses Nervensystem wirklich zu begreifen, dürfen wir es jetzt nicht einfach so Modul für Modul abarbeiten. Das wäre zu trocken.
Ja, das bringt nichts.
Genau. Wir müssen uns ansehen, wie das Ding in der Praxis quasi atmet. Lass uns mal bei diesem Szenario in der Nachtschicht bleiben.
Okay, gerne.
Nehmen wir an, an einer Anlage gibt es ein Problem. Ein pneumatisches Ventil zischt, der Druck fällt ab.
Nichts Ungewöhnliches.
Eben. In einer klassischen Fabrik sucht der Mitarbeiter jetzt erstmal einen Zettelblock. Er schreibt auf, dass die Maschine stottert und, naja, legt den Zettel in irgendein Fach, wo ihn der Instandhalter dann vielleicht am nächsten Morgen findet.
Oder auch nicht.
Richtig. Aber bei Kelmarplast sieht dieser Prozess jetzt völlig anders aus.
Ja, total. Der Mitarbeiter, der zückt ja einfach sein Smartphone, oder?
Exakt.
Er öffnet Telegram, macht ein Foto von diesem Ventil und schickt es direkt an den LAR-Bot. Vielleicht diktiert er noch einen kurzen Satz dazu.
Das reicht schon.
Aber da muss ich direkt mal einhaken.
Klar, schieß los.
Telegram. Ich meine, wir sprechen hier über wirklich kritische Betriebsdaten einer industriellen Fertigung.
Mhm.
Warum nutzt man denn einen normalen Consumer-Messenger für sowas? Das klingt doch im ersten Moment nach einem enormen Sicherheitsproblem oder zumindest einem Strukturproblem.
Ja, das ist tatsächlich der intuitive Reflex, den fast alle IT-Architekten haben.
Eben.
Die wollen immer geschlossene, hochkomplexe Industrie-Apps. Aber, und das ist wichtig, die Philosophie hinter dem LARA-System zielt auf etwas viel Wichtigeres ab.
Nämlich?
Die absolute Vermeidung von Reibung.
Ah, okay.
Überleg mal, wenn du an der Maschine stehst, hast du vielleicht Handschuhe an oder Öl an den Fingern.
Mhm, logisch.
Wenn das System von dir verlangt, dich an einem Terminal einzuloggen, durch drei Menüs zu klicken und so ein langes Formular auszufüllen, dann machst du es einfach nicht.
Ja, oder halt erst am Ende der Schicht.
Genau. Und dann ist die Hälfte der Details schon wieder vergessen. Der Telegram-Bot holt die Menschen da ab, wo sie sowieso sind.
Ja, stimmt. Ein Foto bei Telegram verschicken, das kriegt wirklich jeder hin.
Richtig. Das System senkt die Einstiegshürde quasi auf null.
Okay, das leuchtet ein. Der Bot ist also sozusagen die äußere Nervenendung, die diesen Schmerzreiz aufnimmt.
Schönes Bild, ja.
Aber was passiert dann mit diesem Foto? Wo landen die Daten? Ich habe in der Architektur gesehen, dass das auf Python Flask basiert.
Richtig.
Und auf einem Hetzner-Server läuft. Aber als Datenbank wird SQLite genutzt. Und ganz ehrlich, SQLite?
Ja, da stolpern viele drüber.
Ich kenne das eigentlich nur als so eine super leichtgewichtige Datenbank für lokale Handy-Apps. Warum nutzt Kelmarplast der kein fettes SAP-Modul für die ganze Fabrik?
Das ist tatsächlich eine fantastische technische Entscheidung. Ein massives SAP-System ist ja quasi wie ein Ozeandampfer.
Groß und schwerfällig.
Genau. Unglaublich mächtig, aber extrem starr und wahnsinnig teuer in der Wartung. SQLite hingegen ist dateibasiert.
Okay.
Ja, es gilt oft als klein, aber mit der richtigen Konfiguration, dem sogenannten Write-Ahead-Logging zum Beispiel, ist das extrem leistungsstark.
Also auch für eine mittelständische Fabrik?
Absolut. Es kann tausende Lese- und Schreibvorgänge blitzschnell und parallel verarbeiten.
Krass, okay.
Und der riesige Vorteil ist, du hast keinen separaten Datenbankserver, der gewartet werden muss, keine Latenzen. Python Flask nimmt den Input, formatiert ihn und schreibt ihn direkt in diese Struktur.
Also quasi null serverseitige Administration.
Genau. Es ist einfach maßgeschneidert für die Abläufe in Sprockhövel.
Okay, wir haben also eine extrem schnelle Datenautobahn. Aber da sehe ich direkt das nächste Problem.
Welches?
Wenn wir diese eine zentrale Datenbank haben und jetzt sieht jeder im Betrieb, also vom Geschäftsführer Ralf Katzkowski über die Schichtleiter bis runter zum Hallenboden, jeden einzelnen Sensorwert.
Mhm.
Bricht da nicht das totale Chaos aus? Ich meine, wenn jeder alles sieht, sieht doch am Ende niemand mehr irgendwas.
Absolut, ja. Das nennt man Informations-Overload. Und genau deshalb gibt es eine strikte Schicht zwischen dieser Datenbank und dem Bildschirm der Nutzer.
Ah, das Rollensystem.
Exakt. Das LARA-System ist hier wie ein hochintelligenter Filter. Wenn du dich einloggst, siehst du auf dem Dashboard erstmal so eine übergeordnete Ansicht.
Mhm. Den Fortschritt nach Handlungsfeld, richtig.
Genau. Da sind die Aufgaben dann glasklar in Prioritäten unterteilt. A für sofortiges Handeln, B und C. Aber die echte Magie liegt in der Granularität dieser Rollen.
Ja, es gibt ja sehr spezifische Rollen. Also Admins mit Vollzugriff, dann die Geschäftsführeransicht, Fertigungsleiter, Schichtleiter.
Und auch ganz gezielte Rollen.
Wie die für Instandhalter, also Leute wie Tobias Dille zum Beispiel.
Richtig, der arbeitet fast ausschließlich im Instandhaltungsmodul.
Und es gibt ja sogar reine Anzeigerollen für diese Monitore in der Halle, die gar keine Eingaben zulassen.
Genau, die senden nur.
Aber lass mich hier mal kurz den Advocatus Diaboli spielen.
Okay, gerne.
Ist diese strikte Trennung nicht irgendwie brandgefährlich? Ich meine, seit Jahren predigen alle Management-Gurus, dass wir diese Silos aufbrechen müssen.
Mhm.
Und jetzt baut Kelmarplast digitale Wände auf, sodass die Produktion gar nicht mehr die Rohdaten der Instandhaltung sieht. Bauen wir da nicht genau diese verhassten Silos wieder auf?
Nein. Da müssen wir einen ganz wichtigen Unterschied machen. Es gibt nämlich einen riesen Unterschied zwischen einem Datensilo und einem kognitiven Filter.
Okay, erklär mal.
Ein Datensilo hast du, wenn die Instandhaltung eine eigene Software kauft, die komplett abgekoppelt von der Produktion läuft.
Ja. Wo Daten nicht ausgetauscht werden.
Genau. Das LARA-System aber teilt sich ja diese eine zentrale SQLite-Datenbank.
Ah, okay.
Wenn der Schichtleiter also ein Problem meldet, bleibt das nicht bei ihm stecken. Das System erkennt die Relevanz und pusht das in Echtzeit auf das Dashboard der Instandhaltung.
Also das System versteckt nichts, es filtert nur das Rauschen raus.
Exakt. Es stellt sicher, dass Tobias Dille genau die Tickets sieht, die er in dieser Sekunde braucht, um das Ventil zu reparieren.
Verstehe. Also das Rauschen wird geblockt, aber der Alarm kommt durch.
Ganz genau.
Gut, gehen wir mal zurück zu unserem Beispiel. Das Foto vom zischenden Ventil ist jetzt bei der Instandhaltung auf dem Dashboard.
Mhm.
Wie stellt das System denn jetzt sicher, dass das Problem auch nachhaltig gelöst wird? Also, dass man nicht einfach ein Pflaster draufklebt und repariert reinschreibt.
Dafür gibt es das Modul des Maßnahmenplans. Die Erfassung ist dann methodisch total durchstrukturiert.
Da kommt diese STAR-Methode ins Spiel, oder?
Richtig. Situation, Task, Action, Result. Der Instandhalter muss genau dokumentieren. Was war die Ausgangssituation? Was war die Aufgabe?
Und welche Aktion wurde durchgeführt?
Genau. Und ganz wichtig, an welchem Resultat messen wir den Erfolg?
Ehrlich gesagt, das klingt erstmal nach deutlich mehr Arbeit für den Mitarbeiter.
Auf den ersten Blick vielleicht ja. Aber es verändert die Denkweise komplett.
Inwiefern?
Es verschiebt den Fokus. Weg von der bloßen Symptombekämpfung hin zur echten Ursachenforschung.
Ah, okay.
Wenn du zwingend Ursache, Maßnahme und Ergebnis angeben musst, wirst du vom Feuerlöscher quasi zum Brandschutzinspektor.
Sehr gutes Bild.
Und diese Daten fließen dann ja auch in die Wissensdatenbank, richtig? Exakt. Und das ist für mich eins der absoluten Highlights des Systems.
Ja, für mich auch. Weil in so vielen Unternehmen ist es doch so, ein Techniker kennt eine Maschine seit 30 Jahren. Der hört am Geräusch, welcher O-Ring kaputt ist.
Oh ja.
Der tauscht ihn dann aus, sagt keinen Bescheid und die Kiste läuft wieder.
Und wenn der Kollege dann in Rente geht, ist das Wissen einfach weg.
Genau. Das Gedächtnis verlässt jeden Abend das Gebäude.
Das LARA-System ändert das fundamental. Durch diese strukturierte Erfassung baut ihr euch ein kollektives Gedächtnis auf.
Das heißt, ein neuer Azubi kann einfach nachschauen, wie dieser Fehler vor 2 Jahren gelöst wurde.
Genau das. Aber es ist eben nicht nur ein passives Lexikon. Das System warnt auch proaktiv vor sogenannten Wiederholfehlern.
Also wenn ständig das gleiche Ventil kaputt geht.
Richtig. Wenn in 3 Monaten 4-mal der gleiche pneumatische Fehler auftritt, schlägt Lara Alarm.
Wow.
Das System sagt dann quasi der Betriebsführung, hey, wir reparieren hier ständig nur Symptome, wir müssen uns die Baugruppe mal strukturell ansehen.
Wir gehen also wirklich von der reinen Reaktion in die Prävention.
Absolut.
Wahnsinn. Aber lass uns mal bei den Menschen bleiben, die das System ja füttern müssen. Es geht ja nicht nur um Maschinen, sondern auch um Personal.
Mhm.
Ich bin da in eurer Dokumentation beim Schichtplan über etwas gestolpert, was mich kurz echt aus dem Konzept gebracht hat.
Okay, was war das?
Man kann wohl einen handgeschriebenen Schichtplan abfotografieren und die KI erkennt die Namen und schlägt sie für die digitale Tabelle vor.
Ja, das ist eine super Funktion.
Aber warte mal. Wir reden hier über ein hochmodernes Echtzeitsystem. Und die Leute fotografieren echt noch handgeschriebene Zettel.
Mhm.
Ist das nicht ein völliger Rückschritt? Warum tippt der Vorarbeiter das nicht direkt ins Tablet?
Das ist vielleicht die tiefgreifendste Lektion in Sachen Change Management, die dieses System zu bieten hat.
Okay.
Warum scheitern denn so viele digitale Transformationen? Weil IT-Abteilungen oft glauben, sie müssten den Leuten nicht nur neue Tools geben, sondern auch ihre jahrzehntealten Gewohnheiten von heute auf morgen löschen.
Ah, und das frustriert die Leute.
Genau. Dann entsteht diese Schatten-IT. Die Leute nutzen heimlich WhatsApp, weil ihnen das neue System einfach zu blöd ist.
Sie wehren sich quasi gegen den Prozess.
Richtig. Was wir hier bei Kelmarplast sehen, ist eine bewusste Brückentechnologie.
Brückentechnologie, okay.
Ja, wenn der Schichtseiter es gewohnt ist, das schnell auf Papier zu kritzeln, weil sein Gehirn das so am besten visualisieren kann, dann lässt man ihm diesen Workflow.
Verstehe. Aber wie kommen die Daten dann ins System?
Der kritische Moment ist ja der Medienbruch. Traditionell zwingt man den Menschen, diesen Bruch durch lästiges Abtippen zu überwinden.
Mhm.
LAA dreht das komplett um. Die Technologie übernimmt den Medienbruch. Der Mensch schreibt, die KI liest es und macht saubere Daten daraus.
Das System absorbiert also die Arbeit, statt sie dem Mitarbeiter aufzuhalsen.
Exakt. Das eliminiert diesen Reibungswiderstand fast völlig.
Das ist wirklich eine völlig andere Herangehensweise. Und dieses Prinzip, dass die KI diese Fleißarbeit übernimmt, das zieht sich ja auch durch dieses sogenannte KI-Zentrum.
Absolut. Das KI-Zentrum ist quasi darauf ausgelegt, den ganzen Verwaltungsakt zu entkernen.
Hast du da mal ein Beispiel?
Klar. Nehmen wir an, ihr hattet ein externes Audit. Und jetzt bekommt das Unternehmen ein 40-seitiges PDF mit Auflagen.
Uff.
Normalerweise bedeutet das, jemand sitzt da, hat das PDF auf dem linken Monitor, das System auf dem rechten und muss alles Zeile für Zeile abgleichen.
Ein absoluter Albtraum.
Ja. Aber das KI-Zentrum automatisiert diesen Import. Du lädst das Dokument einfach hoch, die KI liest es und extrahiert alle relevanten Maßnahmen.
Und gleicht die da ab?
Genau. Sie zeigt dir dann an, diese Maßnahme existiert schon, aber der Status weicht ab. Oder das hier ist komplett neu, das sollten wir importieren.
Aber da muss ich jetzt mal kritisch werden.
Gerne.
Wir wissen doch alle, dass KIs manchmal halluzinieren. Sie erfinden Fakten oder interpretieren Sachen falsch.
Das stimmt.
Und ein offizielles Audit-Dokument von einer KI direkt in die produktive Datenbank schreiben zu lassen, ist das nicht ein gigantisches Risiko?
Das wäre es ja, wenn das System völlig autonom handeln würde.
Tut es das nicht?
Nein. Hier greift das sogenannte Human-in-the-Loop-Prinzip. Der Mensch ist immer die letzte Kontrollinstanz.
Okay, Gott sei Dank.
Die KI überschreibt nicht blind irgendwelche Daten. Sie generiert nur Vorschläge. Der Mensch, also zum Beispiel die Betriebsführung, muss am Ende nur noch entscheiden, stimmt dieser Import, ja oder nein.
Ah, verstehe.
Die KI übernimmt also das Lesen und Strukturieren. Aber die Verantwortung bleibt immer beim Menschen. Das spart 90% der Zeit, aber du behältst 100% der Kontrolle.
Okay, das beruhigt mich jetzt echt.
Gut.
Also wir haben jetzt gesehen, wie Probleme gemeldet, analysiert, repariert und dokumentiert werden. Die Produktion läuft also.
Genau.
Aber Kelmarplast existiert ja nicht in so einer Blase. Die Maschinen brauchen Material, die Produkte müssen irgendwie versendet werden.
Mhm.
Und da öffnet sich das System ja für diese externen Module, diese Satellitensysteme auf eigenen Subdomains.
Richtig. Das ist der Moment, wo diese Fabriksteuerung eigentlich zu einem unternehmensweiten Radar wird.
Okay.
Das System hat integrierte Versandmodule, zum Beispiel für DPD, Speditionen, Eigentransporte. Es gibt ein Modul für den Vertrieb. Aber die wirkliche Magie, die sitzt in den spezialisierten Satelliten.
Da sprichst du bestimmt die Rohstoffanalyse an.
Genau die.
Da wollte ich nämlich eh einhaken. In der Doku steht, dass diese Analyse Web-Scraping und IMAP-Integration nutzt.
Mhm.
Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Wie spart so eine E-Mail-Integration dem Einkauf Zeit?
Stell dir den Morgen eines Einkäufers vor. Der öffnet sein Postfach und da sind zig Newsletter von Lieferanten drin. Preisupdates für Polyethylen, Polypropylen oder PET.
Oft als verschachtelte PDFs, nehme ich an.
Genau. Er muss die alle lesen, die Preise raussuchen, sein eigenes Excel öffnen, alles eintragen.
Wahnsinnig nervig.
Und dann noch überlegen, muss ich meine Kalkulation jetzt anpassen? Das kostet jeden Tag unfassbar viel Zeit.
Und LAA macht das jetzt von alleine?
Ja, das System liest über IMAP direkt den E-Mail-Stream aus und parallel dazu durchsucht das Web-Scraping-Modul Rohstoffbörsen im Internet nach Preisen.
Krass.
Eine KI analysiert diesen ganzen Datenstrom im Hintergrund. Sie zieht die Preise raus, updatet die Datenbank und berechnet Trends. Der Einkäufer sucht quasi nie wieder manuell nach Preisen.
Das ist wirklich stark. Ich würde das gerne mal mit einer biologischen Analogie zusammenfassen, wenn das okay ist.
Ja, gerne.
Wenn diese zentrale SQLite-Datenbank, über die wir anfangs sprachen, quasi das Gehirn und das Nervensystem ist, dann sind diese Satellitensysteme doch wie unsere körperlichen Reflexe, oder?
Wie meinst du das genau?
Naja, dein Gehirn verarbeitet ja auch nicht jeden winzigen Temperaturunterschied an deiner Hand bewusst. Aber wenn du auf eine heiße Herdplatte fasst, zieht der Reflex die Hand zurück.
Ah, verstehe.
Er schickt nur das kritische Schmerzsignal ans Gehirn. Und genau so belasten diese Satelliten die Geschäftsführung nicht mit jedem Cent, um den der PP-Preis schwankt.
Exakt.
Die arbeiten völlig autark. Und erst wenn ein echter Schwellenwert überschritten wird, dann feuert der Reflex eine automatische Alarm-E-Mail an den Einkauf ab.
Das ist eine hervorragende Metapher. Und genau diese Architektur macht das System ja so skalierbar.
Es verstopft nicht durch Datenmüll.
Richtig. Und diese Satelliten decken ja noch viel mehr ab. Da gibt es eine Marktanalyse, die permanent 41 Wettbewerber überwacht.
Wahnsinn.
Mit so einem eigenen Branchengraph. Es gibt den Folienservice, der automatisch Lieferscheine generiert.
Mhm.
Und sogar an die Zukunft ist gedacht. Es gibt ein eigenes Archiv für Mindmaps, für langfristige Strategien oder spezielle Module für Arbeitsanweisungen.
Es ist einfach faszinierend. Wenn ich mir das alles so anhöre, dann reden wir hier ja eigentlich nicht mehr über eine Software, die man mal eben so kauft.
Nein, überhaupt nicht.
Wir reden über ein komplettes Ökosystem, das wirklich atmet.
Und das ist der fundamentale Unterschied zu klassischen ERP-Systemen. Die meisten liefern dem Management doch immer nur Rückspiegeldaten des Monats. Hey, wir hatten 15% Stillstand. Das Kelmar-Plast-System hingegen schaut durch die Frontscheibe.
Es liefert echte Prognosen.
Genau. Durch die Rohstoffüberwachung, die Analyse von Wiederholfehlern. Es warnt vor dem Sturm, bevor er überhaupt da ist.
Also, was bedeutet das nun für euch, das Team und das Management der Kelmar-Wast GmbH? Ganz gleich, wo ihr steht. Ob ihr in der Nachtschicht per Telegram ein Ventil meldet, ob ihr als Instandhalter das kollektive Gedächtnis nutzt.
Oder eben strategische Entscheidungen trefft.
Richtig. Das System ist genauso designt, dass es die lästige Reibung aus eurem Alltag entfernt. Es zwingt euch nicht in abstrakte Masken, sondern übernimmt diese Übersetzungsarbeit.
Damit ihr euch auf die echte Wertschöpfung konzentrieren könnt.
Genau. Und das bringt uns zum Abschluss. Hast du noch einen letzten Gedanken für das Team?
Ja, einen etwas provokanten vielleicht.
Okay, hau raus.
Wir haben heute gesehen, wie tief LAA schon in eurer DNA steckt. Es liest Handschriften, gleicht Audits ab, checkt Rohstoffpreise. Die Frage ist, ab welchem Punkt hören wir auf, LAA nur als bloßes Werkzeug zu betrachten?
Ja, das ist spannend.
Wenn ein System vorausschaut, mitdenkt und autonom handelt. Ab wann wird es de facto zu einem vollwertigen digitalen Kollegen, der die Zukunft von Kelmarplast aktiv mitgestaltet?
Ein digitaler Kollege, das ist wirklich ein starker Gedanke. Den kann jeder von euch auf der nächsten Schicht, wenn ihr das Dashboard öffnet, einfach mal sacken lassen.
Absolut.
Das war unsere Tiefenanalyse des Kelmarplast-Maßnahmenplansystems. Danke fürs Zuhören, weiterhin viel Erfolg mit diesem beeindruckenden System und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Und auf Wiederhören.